zu predigen an diesem großartigen Tag, Ostertag. Ich stelle mir vor, die Ostergeschichte, die erste Ostergeschichte hätte auch gespielt, sich begeben an einem 1. April. Die Frauen gehen zum Grab, wollen den Leichnam salben, haben eine Begegnung mit einem Engel, der sagt ihnen, er ist auferstanden, und dann gehen sie ganz aufgeregt zu einigen der Jünger, die noch da sind, und sagen ihnen, der Herr ist auferstanden, wir haben die Erscheinung eines Engels gehabt, der Herr ist auferstanden. Und ich stelle mir vor, was die Jünger gesagt haben. Ha, ha, April, April, Jesus auferstanden, wer es glaubt, wird selig. Trotzdem, Millionen Menschen sind froh und begeistert, voller Hoffnung an diesem Tage. Sie jubeln zu Hause in den Gottesdiensten. Manche weinen vor Freude. Menschen sind glücklich, weil Jesus auferstanden ist. Aber es gibt auch Millionen von Menschen, die zweifeln. Die sagen, das mit der Auferstehung verstehe ich überhaupt nicht, das kann ich nicht glauben. Sowas ist doch gar nicht möglich, keine Ahnung, was das soll. Und die meisten davon leben in Europa und in unserem Kulturkreis. Für die habe ich ein besonderes Herz und für die möchte ich besonders predigen. Also all die sagen, nee, also was für eine Zumutung. Ich sage, ja, ist eine Zumutung, trotzdem passiert. Wer zweifelt, befindet sich in guter Gesellschaft. Manche sind der Meinung, wenn es um Glauben geht, dann muss man sein Denken ausschalten. Aber Gott hat uns geschaffen mit Herz und Hirn. Und im Herzen fällt es manchmal leichter zu glauben und das Hirn zweifelt. Aber Zweifel ist ganz vernünftig, weil Zweifel ist ein Zeichen dafür, das Gehirn möchte gern mitglauben, oder? Und mal ganz ehrlich, ich habe so das Gefühl heute in unserer Gesellschaft, dass es besonders die Schlauen sind, die an Gott glauben. Also zumindest kenne ich ganz viele schlaue Leute, die wirklich von Herzen an Gott glauben und für die auch diese Auferstehung kein Problem ist. Dennoch, es ist ganz wichtig, dass der Glaube mal auch kühl reflektiert wird mit dem Verstand und sagen, was ist eigentlich da dran? Denn man kann ja nicht beim Zweifel stehen bleiben. Zweifel ist ein Durchgangsstadium, ein ganz wichtiges, aber man darf nicht dabei stehen bleiben. Aus dem einfachen Grund, Zweifel ist ein Sumpf, auf den man nicht das Haus seines Lebens bauen kann. Kein Architekt käme auf die Idee, ein Haus auf Sumpf zu bauen. Und so kannst du das Haus deines Lebens nicht auf Zweifel bauen. Und deswegen wollen wir doch mal das Ganze mit der Auferstehung kritisch beleuchten. Mal richtig schön kritisch, wie vielleicht einige, hoffe ich, von euch und die meisten unserer Zeitgenossen. Manche denken ja, Mensch, du glaubst das alles, bist du irgendwie doof? Ja. Also erst einmal, die Konsequenzen, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, sind ganz furchtbar. Wenn Jesus im Grab vermodert wäre, dann würde sich keiner mehr an ihn erinnern. Er wäre gestorben als ein Gotteslästerer, als ein Verfluchter. Und die Jünger wären im Grau der Geschichte verschwunden. Und kein Hahn würde mehr nach dem Christentum, nach Jesus oder nach den Jüngern krähen. Und wir, die Christen, wir wären Lügner. Einfach Leute, die Quatsch erzählen. Und die Bibel bezeugt noch, es gäbe keine Vergebung der Sünden. Wir müssten mit unseren Lasten durchs Leben gehen und könnten nicht diese wunderbare Erfahrung machen, Gott nimmt mir die Lasten meines Lebens ab. Und wenn es keine Auferstehung der Toten gäbe, dann ja, wäre die Erde nichts weiter als ein Massengrab, das durch ein letztlich sinnloses Universum rast. Paulus fasst das ganz gut zusammen. Paulus, das ist der Typ, der eigentlich mal die Christen verfolgt hat und dann durch eine Begegnung mit dem Auferstandenen zum Glauben gekommen ist. Der hat es mal ganz gut zusammengefasst, indem er sagt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann sind wir die bedauernswertesten unter allen Menschen. Dennoch wollen wir heute mal fragen, was ist eigentlich passiert an diesem Ostermorgen? Und da kann man ganz nüchtern erstmal zwei Sachen feststellen. Ganz nüchtern, die Quellen geben das her, die Historiker haben das festgestellt. Das ist auch etwas, woran überhaupt nicht gerüttelt werden kann. Und kein ernstzunehmender Historiker rüttelt daran. Das Erste, was man feststellt, für die Jünger, die Freunde Jesu, war die Kreuzigung die absolute Katastrophe. Denn man muss sich mal vorstellen, die Jünger, die hatten alles verlassen, um Jesus nachzufolgen, um mit ihm zu sein. Einige, also ihre Familien, hatten sie aufgegeben, ihre Jobs. Einige hatten ein gutgehendes Fischereiunternehmen am See Genezareth, andere eine profitable Zollstation. Und die haben alles verlassen, also die haben ihre tollen Jobs sein gelassen, um sich an einen Wanderprediger zu hängen. Also das ist schon ziemlich crazy, ja. Also man würde heute sagen, ja, die waren auf einen religiösen Trip geraten. Ja. Sie hatten alles auf eine Karte gesetzt. Und diese Karte hat sich als Lusche erwiesen. Sie hatten gehofft, Jesus ist der verheißene Messias, der Israel erlösen würde. Und stattdessen dieses riesige Fiasko, er stirbt einen üblen Verbrechertod. Er stirbt als Aufrührer und Gotteslästerer und gilt als ein von Gott Verfluchter. Nun war es klar, Jesus ein religiöser Hochstapler. Ein religiöser Hochstapler, der qualvoll und in Schande gescheitert ist. In der Bibel steht dann ganz lakonisch im Markus Evangelium ein Satz, da verließen ihn alle. Die Jünger, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie frustriert die waren. Absolut frustriert. Stell dir vor, du hast dein Leben investiert, hast alles investiert und alles geht daneben. Die waren von totaler Hoffnungslosigkeit gepackt. Sie waren einem falschen Messias auf den Leim gegangen. Ihr religiöser Trip endete als ein einziges Fiasko und sie standen als Verführte da. Wie peinlich religiös war das. Ich meine, verführt ist ja immer ein bisschen peinlich, aber religiös verführt sind die allerpeinlichsten, oder? Und wie soll es nun weitergehen? Und dann, also das steht erstmal historisch fest. Kann jeder Historiker sagen, okay, Jünger frustriert, Ministry is over, alles schief gegangen. Und ein paar Tage später findet man die gleichen Jünger, wie sie unerschrocken verkündigen, Jesus lebt. Todesmutig und begeistert bezeugen sie der Auferstehung. Gestern noch waren sie niedergeschlagen, orientierungslos, verängstigt, enttäuscht, fertig, am Ende. Und wenige Tage später, fröhlich, selbstbewusst, positiv, zukunftsorientiert, leidenschaftlich. Und sie bezeugten, Jesus lebt und für diese Überzeugung waren sie bereit, in den Tod zu gehen. Und wenige Wochen später gab es tatsächlich den ersten Märtyrer, weil er Jesus, den Auferstandenen, der zu Rechten Gottes sitzt, bezeugte. So, das ist das, was historisch feststeht. Kann man also aus den ganzen Quellen sehen. Die Quellen sind ziemlich klar, die sind gut überliefert. Wir haben ja keine Vorlesung, sonst könnte ich das euch mal alles richtig ausbreiten, was wir für eine tolle Quellenlage haben. Also das steht erstmal fest. Jünger, frustriert, am Ende, abgehauen, alles hingeschmissen. Ein paar Tage später bezeugen sie, Jesus lebt, begeistert, mutig, leidenschaftlich. Und wir fragen uns jetzt, ja, was ist denn dazwischen passiert? Irgendwas muss passiert sein in der Zwischenzeit. Was ist passiert? Diese vermaledeite Lücke, was ist da passiert? Irgendetwas Dramatisches muss geschehen sein, dass Menschen derartig verwandelt werden. Aber was? Klar, die Quellen berichten, dass der Auferstandene den Jüngern begegnete. Aber wollen wir dieser Version folgen? Denn so etwas gibt es nicht. Tod ist tot, keiner ist zurückgekommen. Wenn einer gestorben ist, Schluss, aus, finito. Alles andere ist Blödsinn oder, man kann es auch nett ausdrücken, fromme Fantasie. Wollen wir dieser Version folgen? Nun, wir klammern erstmal ein paar Erklärungsversuche ab, okay? Wir wollen uns jetzt mal hineinversetzen, wie wäre es, wenn wir kritische Historiker wären. Also Auferstehung kann es nicht sein. Aber irgendetwas muss passiert sein. Was könnte denn passiert sein, dass aus diesen frustrierten Jüngern so begeisterte Typen geworden sind? Was könnte passiert sein? Und es gibt schlaue Leute, die haben sich eine Menge überlegt, was passiert sein könnte, außer der Auferstehung. Und ich will euch das mal vorstellen, die wichtigsten Theorien. Die sind ganz lustig. Die erste Theorie sagt, die Jünger, die haben Visionen gehabt. Sie konnten sich nicht damit abfinden, dass Jesus, so eine großartige Persönlichkeit, einfach tot ist. Und sie standen noch total unter dem Eindruck dieses religiösen Genies. Und sie sagten sich, hey, so jemand kann doch nicht einfach tot sein. Und dann haben ihre Gehirne fromme Halluzinationen produziert. Und sie haben sich da in etwas hineingesteigert. Ja klar, er lebt, er hat es ja schließlich auch gesagt. Mal ehrlich, wie glaubwürdig ist diese These? Waren die Jünger psychisch überhaupt dazu in der Lage? Wir finden Jünger total frustriert. Sie hatten sich abgefunden, dass der Tod Jesu wirklich geschehen ist und dass Jesus gescheitert ist. Und als sie ja die Botschaft von der Auferstehung gehört haben, da haben sie am Anfang gesagt, ey, habt ihr es noch? Ist doch Quatsch. Sie haben es nicht geglaubt. Die Jünger schmissen den Glauben und ihren Dienst hin und verdrückten sich. Da war kein Glaube da, der aus frustrierten und depressiven Leuten Männer macht, die strahlend vor Zuversicht todesmutig die Auferstehung bezeugen. Da war keine Hoffnung, die einen Toten auferstehen lässt und die fromme Fantasien produziert, ja, ja, er lebt doch. Außerdem, die Quellen, wenn man die Quellen genau studiert, sie berichten gar nichts von Visionen. Sie erzählen, dass Jesus ihnen begegnet ist, leibhaftig, er ist sogar mit ihnen. Also, die Visionshypothese in der historischen Forschung ist gescheitert, weil man sagt, das kann es ja nicht sein. Da muss irgendwas anderes passiert sein. Was könnte denn noch passiert sein? Da kamen ein paar ganz Schlaue drauf. Ja, der war gar nicht wirklich tot. Das ist die sogenannte Scheintod-Hypothese. Jesus ist sozusagen ist am Kreuz gar nicht gestorben. Er war nicht wirklich tot. Und in der Kühle des Grabes ist er wieder zu sich gekommen, hat sich aufgerappelt, den schweren Stein weggewälzt und ist seinen Jüngern erschienen und die waren ganz begeistert. Und hat ihnen erzählt, ich bin auferstanden. Die Sache ist nur die, jemand, der gekreuzigt wurde, wurde vorher gegeißelt. Und die Geißelung war so schlimm, dass man da schon halb tot war. Viele sind da schon dran gestorben. Und bei einer Kreuzigung werden die Handknöchel und die Fußknöchel total zerstört. Selbst wenn es einer überlebt, der kann nicht mehr laufen, der kann gar nichts mehr. Also, diese Scheintod-Hypothese, ja, die ist wirklich Fantasie, reine Fantasie. Die dritte Theorie, die mag ich ja, die dritte Theorie, weil die so eine Räuberpistole ist. Die dritte Theorie geht davon aus, ja, die Jünger, die haben die Leiche geklaut und haben das mit der Auferstehung in Szene gesetzt. Schließlich hatten sie auch Grund dafür. Einmal wollten sie den Hohen Rat was auswischen für diesen miesen Justizmord. Und zweitens, was für eine Gelegenheit, selber groß herauszukommen. Und wie inszeniert man eine Auferstehung? Man klaut die Leiche und lässt sie verschwinden und verkündigt dann, dass Jesus auferstanden ist. Was in so einem heißen religiösen Klima wie in Jerusalem durchaus auf enge Anhängerschaft stößen könnte. Diese These, muss ich sagen, klingt erst einmal ganz plausibel und sie wird sogar in der Bibel kurz besprochen. Diese Theorie hat nur einen Haken. nämlich die Todesbereitschaft der Jünger. Sie gehen lieber in den Tod, als die Auferstehung zu leugnen. Freunde, ich denke, ihr gebt mir recht, wenn ich euch sage, es macht einfach keinen Sinn, todesmutig zu bezeugen, dass Jesus auferstanden ist, während zu Hause im Keller die Leiche vermodert. Es macht keinen Sinn, erst die Leiche zu klauen und dann für die Überzeugung zu sterben, dass er auferstanden ist. Spätestens, wenn er mit dem Tod bedroht wird, sagen wir, jetzt wird mir das doch zu heiß, jetzt wird mir der Preis zu hoch. Okay, Leute, grabt mal bei mir im Keller, wir haben ihn beiseite geschafft. Sorry, das mit der Auferstehung war nur eine Erfindung von uns. Das wäre die normale Reaktion. Aber der Glaube der Jünger war das ganze Gegenteil. Die meisten Jünger Jesu starben für die Überzeugung, dass Jesus lebt, den Märtyrertod. Von den 12 Jüngern allein wurden 10 hingerichtet. Die meisten von ihnen gekreuzigt. Mit anderen Worten, es muss etwas Gewaltiges geschehen sein, dass sie bereit wären, ihr Leben in die Verkündigung des auferstandenen Jesus zu investieren. Es muss etwas ganz Gewaltiges passiert sein, dass sie bereit waren, dieses harte Los, was ihnen bevorstand, als Zeugen Jesu in Kauf zu nehmen. Nämlich Entbehrung, Demütigung, Schläge, Gefängnis und schrecklicher Tod. Das ist das, was den Jüngern bevorstand. Kein Happy Life. Und das alles für eine Lüge? Also so bescheuert können nicht mal religiöse Menschen sein. Für eine religiöse Spinnerei ist man nicht bereit, so ein Leben auf sich zu nehmen. Der Glaube der Jünger an die Auferstehung Jesu war echt, unerschütterlich, dynamisch und todesmutig. Also, die These ist auch gescheitert. Was machen wir nun? Was ist denn nur eigentlich passiert? Was kann passiert sein? Wollen wir wirklich dem folgen, was die Heilige Schrift lehrt, was die Bibel bezeugt? Okay, gucken wir nochmal genau hin und gucken wir uns mal die Zeugen an. Ich muss das kurz machen, es ist ein Riesenthema. Wäre ein schönes Freizeitthema. Ja. Wir haben vier Zeugen erst einmal, das sind die vier Evangelisten. Evangelisten nennt man die Leute, die die vier Evangelien, die Berichte über Jesus verfasst haben und die die Auferstehung bezeugen. Dann gibt es noch den sogenannten zweiten Markus-Schluss. Da hat einer noch was hinten dran geschrieben ab Markus 16, Vers 9. Das war ein Presbyter namens Ariston. Also haben wir erstmal 5 Zeugen, aber da kann man sagen, ja, Zeugen, ich meine, die waren da alle befangen, die gehörten da alle dazu, die gehörten da alle zu dem Verein. Nee, nicht alle, da gibt es noch einen, Paulus. Paulus war ein Verfolger, der war dagegen und er ist genau durch die Auferstehung, durch die Begegnung mit dem Auferstandenen zum Zeugen geworden. Und den möchte ich mit euch mal ein bisschen genauer anschauen, und zwar einen Text, der sehr besonders ist. Von allen Texten im Neuen Testament, also in der Bibel, die die Auferstehung bezeugen, haben wir in der Bibel einen Text, der ist ganz nah an der Auferstehung Jesu dran. Und zwar ist das 1. Korinther 15. Ich führe euch jetzt ein bisschen ein in den neuesten Stand der neutestamentlichen Forschung. Und zwar ist es der alte Bericht aus 1. Korinther 15, Vers 3, folgende. Ich lese es einmal. Dort schreibt Paulus in einem Brief an die Gemeinde zu Korinth. Dieser Brief wurde etwa verfasst im Jahre 53, also etwa 20 Jahre nach der Auferstehung. Und er schreibt ihn an eine Gemeinde in einer Hafenstadt in Korinth, eine Gemeinde, die Paulus selbst gegründet hatte. Und er schreibt da an die lieben Christen: Ich habe euch als erstes weitergegeben, was auch ich empfangen habe. Nämlich, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, dass er begraben worden ist, dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, Kephas ist das hebräische Wort oder aramäische Wort für Petrus. Und danach von den Zwölfen. Was ist das Besondere an diesem Text? Das Besondere an diesem Text ist, er ist einmal hymnisch. Das heißt, wir haben es hier mit dem ältesten Glaubensbekenntnis der Christenheit zu tun. Das älteste Glaubensbekenntnis im Neuen Testament ist dieses Stück aus dem Neuen Testament. Und es bezeugt die Auferstehung. Und wenn hier Paulus sagt, ich habe euch weitergegeben, im Griechischen ist ein Fachbegriff, dass eine heilige Tradition weitergegeben wurde. Also dieser Text ist viel älter als das Jahr 53. Sondern Paulus schreibt sozusagen, das ist ich gebe euch weiter, was ich selbst empfangen habe. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Also sogar, das war ein Lobpreislied, könnte man halt sagen, im Psalm. So ein ganz, ganz altes Stück. Und Paulus schreibt, ich gebe euch das weiter, was ich selbst empfangen habe. Wann hat er denn das empfangen? Und da gibt es in der Forschung zwei Meinungen. Die erste Meinung, Paulus hat diesen alten Text empfangen als ältestes Bekenntnis bei seinem eigenen Taufunterricht. Wann wurde Paulus getauft? Wann kam er zum Glauben? Etwa 3 Jahre nach der Auferstehung Jesu. Das heißt, 3 Jahre nach der Auferstehung Jesu existierte bereits dieses Bekenntnis der Gemeinde. Also es ist ganz, ganz alt. Die zweite Forschungsmeinung, Paulus hat diesen Text empfangen, als er 5 Jahre nach der Auferstehung in Jerusalem war, bei den anderen Aposteln und die ihn nochmal erwiesen hatte, also bei den anderen Aposteln, bei den ganzen Augenzeugen. Also auf jeden Fall, dieser Text ist also stammt mindestens aus der Zeit direkt nach der Auferstehung, fast direkt nach der Auferstehung, spätestens drei oder fünf Jahre nach der Auferstehung. Und das ist interessant, und als Zeugen werden benannt Kephas, also Petrus und die 12. Und dann geht es weiter, bis dahin geht das Bekenntnis, also die Theorie, dass das alles irgendwie gefegt wurde und später entstand, wird damit hinfällig. Und dann geht es weiter und jetzt kommt wieder der Originaltext Paulus. Paulus führt diesen Text weiter und das ist nicht mehr Teil des alten Bekenntnisses, sondern dann heißt es, danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind gestorben. Was heißt denn das, wenn da einer einen Brief schreibt? 500 Zeugen der Auferstehung, männliche Zeugen, wahrscheinlich noch 1000 Frauen dazu, dass die Frauen hier nicht benannt worden sind, das hängt einfach damit zusammen, dass die Aussagen von Frauen vor Gericht nicht bedacht wurden. Das heißt, Frauen wurden damals in der patriarchalischen Gesellschaft nicht als Zeugen akzeptiert. Deswegen führt er hier nur Männer an. Und er sagt, die meisten leben noch. Was heißt denn das? Das heißt, könnt ihr fragen. Die könnt ihr fragen. Und das war nicht einfach nur so eine rhetorische Redewendung, weil das Römische Reich hatte eine sehr gute Kommunikationsstruktur. Und man kannte sich und man besuchte sich auch gegenseitig, weil viel in Bewegung da im Römischen Reich, die Transportwege waren in Ordnung. Das heißt, ihr könnt sie fragen, sie sind tatsächlich da. Die könnt ihr ja fragen, allein 500 Männer. Noch ein interessanter Hinweis, dass die ganze Geschichte echt ist. In den Evangelien sind nicht Männer die ersten Zeugen, sondern Frauen. Wenn man die ganzen Berichte liest, da sind es immer Frauen, die die Begegnung haben mit Engeln. Und das ist ein unglaublich klasse Beweis dafür, dass die Berichte echt sind. Wisst ihr warum? Wenn man diese Berichte über die Auferstehung Jesu sich ausgedacht hätte, sie konstruiert hätte, wäre man nie auf die Idee gekommen, da Frauen zu nehmen. Das Urteil von Frauen galt nichts. Frauen waren nicht mal als Zeugen vor Gericht zugelassen. Der Paulus hat es richtig gemacht, der hat nur die Männer genannt. Das war okay. Aber in den Berichten stehen Frauen drin. Es hat nur einen Grund, warum da Frauen drin stehen. Es waren nun mal Frauen, die ersten Zeugen waren.
Und das ist ein ganz wichtiger Hinweis dazu, dass wir es hier tatsächlich um ein glaubwürdiges Zeugnis haben für die Auferstehung. So. Jetzt kann jeder für sich selber, ihr seid alle schlau, ihr habt einen Verstand, ihr könnt selbst entscheiden, ob ihr dieser Argumentation folgt. Ich finde, es ist die einzig schlüssige Folgerung, dass die biblischen Berichte stimmen und wenn sie von der Auferstehung sprechen, dass Jesus wirklich auferstanden ist, die Quellen und die Zeugen sind zuverlässig, sind absolut zuverlässig. Und alle anderen Theorien, Visionstheorie, Scheintodhypothese, Leicheklau-Hypothese, die sind alle nicht glaubwürdig, die sind komisch, das hinkt hinten und vorne. Aber wenn Jesus wirklich auferstanden ist, wenn das, was in der Heiligen Schrift steht, wirklich stimmt, was bedeutet das eigentlich? Ja, das ist ein Riesenthema, ich will es aber kurz machen, weil ich predige schon lang genug, aber ganz fertig bin ich noch nicht. 3 kleine Punkte, aber ganz wichtig. Das Erste, was es bedeutet, Jesus ist tatsächlich der verheißene Messias. Gott hat ihn bestätigt, er ist eben kein Hochstapler, kein Gotteslästerer, sondern so wie er gelebt hat, hat er uns Gottes Liebe, Gottes Angesicht gezeigt. Seine Taten waren Gottes Taten. Die Sünden, die er den Menschen vergeben hat, waren wirklich die Vergebung, die Gott ihnen zugesprochen hat. Durch Jesus begegnet uns Gott auf Augenhöhe. Er wird einer von uns, um uns seine Liebe zu zeigen und um uns zurückzuhaben. Das Zweite, Jesus bringt uns Gott. Wenn mich einer fragt, ja, was hat denn das ganze Christentum gebracht? Es hat uns Gott gebracht. Es hat uns gebracht, die Möglichkeit, mit Gott eine Freundschaft zu haben. Erlösung, Heil, Liebe, die Erfahrung von Nähe Gottes ist so etwas Kostbares in diesem vom Tod bestimmten Leben. Und seine Liebe, sein Leben, sein Sterben und seine Auferstehung bringt uns die Liebe, die Annahme Gottes, die Nähe und Erfahrung Gottes. Die Erfahrung der Vergebung von Schuld und dass wir Gottes Freunde werden. Menschen bezeugen bis heute, dass er lebt. Er spricht, ich kann zu ihm sprechen. Wir glauben nicht an einen Toten, wir verehren keinen Toten, sondern wir verehren Jesus, den Lebendigen, den Sohn Gottes, der den Gott geschickt hat. Und Millionen Menschen bezeugen, dass er lebt. Millionen Menschen sind in ihrer Not zu Gott gegangen, zu Jesus gekommen, haben gebetet und haben erlebt, Jesus erhört Gebete. Viele Jugendliche haben die Erfahrung gemacht, dass Jesus sie rettet aus ihrer Sinnlosigkeit. Verzweifelte sind von ihrer Verzweiflung erlöst worden. Menschen, die in Süchte verstrickt waren, sind frei geworden, weil Jesus sie frei gemacht hat. Und die Geschundenen dieser Erde überwinden durch Jesus Angst und Gewalt. Das ist eine Erfahrung des Christentums, etwas ganz Kostbares. So viele Herzen, Millionen von Herzen, die durch die Liebe Christi geheilt und verwandelt werden. Und viele sind nicht nur geheilt worden in ihrem Herzen, dass sie ihre Bitterkeit überwunden haben, sondern viele haben auch die Heilungsmacht Gottes bis in das Körperliche hinein erlebt. Und das Dritte, was er gebracht hat, Leben ohne Verfallsdatum. Jesus hat gesagt, ich lebe und ihr sollt leben. Es gibt einen Moment in meinem Leben, wo mir das ganz besonders köstlich war, was Ostern passiert ist. Wenn Jesus im Grab geblieben wäre, hätte mich, als ich mit 23 Jahren vor dem Sarg meiner toten Mutter stand, die pure Verzweiflung gepackt. Könnt ihr euch das vorstellen? Die pure Verzweiflung. Und ich kannte mich damals noch erinnern, wie ich laut in meinem Herzen, mit Tränen in den Augen, aber doch getröstet im Herzen rufen konnte, was in der Heiligen Schrift steht. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? die wunderbare, die herrliche Botschaft dieses Tages. Jesus lebt und er ist nur ein Gebet weit von dir entfernt. Amen.